das, was hier in Osnabrück, was eine Mannschaft schaffen muss, ist den Funken, das reicht ja schon, rüber zu tragen. Dann brennen die alle und umgekehrt und tragen es auch zurück. Das haben wir wie oft erlebt, früher als Spieler, jetzt auch als Zuschauer. Also merkt das immer wieder, läuft es mir auch gerade ein bisschen kalt den Rücken runter, weil das einfach schon besonders hier ist.
Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Mittwoch 12 Uhr in der Länderspielpause. Wir nehmen auf mit zwei Gästen, die uns helfen können, vielleicht bei der Frage, bestimmt sogar bei der Frage, wie gut ist dieser VfL Osnabrück des Jahrgangs 2024-25 eigentlich wirklich? Die Frage, die momentan viele Fans draußen beschäftigt. Mein Kollege Malce Golce und ich, mein Name ist Benjamin Kraus, begrüßen dafür Lothar Ganz, langjähriger Spieler, Trainer, Manager und Mann für alles beim VfL Osnabrück. Hallo.
Hallo, grüßt euch.
Und eine weitere Vereinslegende der Lila-Weißen, Tommy Reichenberger, ist bei uns im Studio. Moin.
Moin.
So, Malte, wir fangen mit dir an. Du warst nämlich als Einziger am Tisch in Dortmund am Samstag. 1:1 bei der U23 von Borussia Dortmund. Hast du es erlebt? War es gerecht, das Ergebnis eigentlich? Und inwiefern kannst du uns vielleicht schon Impulse für die Diskussion geben, die ich gerade angekündigt habe?
Ja, also wenn wir mit der ersten Frage, die du gestellt hast, einsteigen, dann finde ich, war es 100% ein gerechtes Unentschieden. Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit hatte der VfL zwar eine Feldüberlegenheit, hat aber zu viele Fehler gemacht, um daraus mehr Kapital zu schlagen. Dortmund hat sich aufs Kontern verlegt. In der zweiten Halbzeit war es sogar ein bisschen andersrum, wobei der VfL dafür dann defensiv ein bisschen stabiler stand, aber eben nach vorne nicht mehr allzu viel ging. Bis auf den Ausgleichstreffer kurz nach der Pause. Damit ist das Spiel im Grunde eigentlich auch schon erzählt. Also wie gesagt, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Am Ende gab es nochmal zwei Distanzschüsse auf beiden Seiten, wobei der Dortmund dann kleinen Ticken gefährlicher war. Aber den Punkt muss der VfL dann am Ende so mitnehmen, weil die Leistung nicht das Gelbe vom Ei war. Es war keine Katastrophe, aber es war halt, ja, wie soll man sagen, mittelmäßig.
Okay, mittelmäßig mit einem aktuell auch mittelmäßigen Tabellenplatz nach 4 Spielen. Noch nicht besonders viel gespielt, aber so ein erster Fingerzeig. Aber klar, wenn man jetzt die Saisonphase analysiert, die erste, gab es ja auch durchaus immer mal wieder spezielle Geschichten zu einigen Spielen mit Problemen zwischendurch und Ausfällen. Eine Frage fällt mir jetzt trotzdem noch ein, die ich tatsächlich jetzt schon mal gerne an den Tisch auch stellen würde. In Dortmund hat ja Dave Gnase auch wieder diese Position gespielt, dass er sich hinten reinfallen hat lassen zwischen diese beiden Innenverteidiger. Erstes Mal gegen Freiburg gemacht, gegen eine Mannschaft, die ja, tatsächlich hoch überlegen war, allein von den Einzelspielern her. Und da hat es ja eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Was mich ein bisschen überrascht ist, dass der VfL das jetzt weiter durchzieht. Was haltet ihr denn davon?
Ja, grundsätzlich hat das ja schon mal nicht nur beim VfL mit Köhler eine Zeit lang sehr gut funktioniert, der sich immer wieder die Bälle abgeholt hat und von hinten das Spiel eröffnet hat. Muss ich, glaube ich, auch jetzt noch einspielen und finden. Gibt's auch in anderen Teams, die das schon seit vielen Jahren praktizieren, wo das Spielphilosophie ist. Entlastet vielleicht in dem Moment ein bisschen die Abwehrjungs, dass die nicht jeden Ball auf die Sechs spielen müssen oder im Zweifel auch mal ein paar Meter weiter. Und du kannst natürlich weiter hochschieben. Also wenn sie das hinkriegen, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr Variabilität reinkriegen, ab und zu lässt er sich fallen, ab und zu bleibt er auf der Sechs, dann ist es natürlich auch für den Gegner schwierig, sich einzustellen. Von daher finde ich das durchaus legitim, dass man das jetzt mal ein bisschen einstudiert.
Ja, sehe ich auch so. Man muss ja auch sehen, wir haben ja ab und zu in der Abwehr haben wir mal mit drei Linksfüßler gespielt. Mhm. Bermann, Wiemann,
Konü,
wenn und Konü links. Genau. Ja, so, das ist sicherlich im Aufbauspiel. Kannst du als gegnerischer Trainer, sag ich, würdest du das ja sofort rausschauen und sagen, okay, wir stellen sie insofern zu, dass wir die Seite zumachen, dass wir also nur über rechts aufbauen können. Und wenn Gnase ist ja spielstark, ne? Und ja, das muss natürlich dann auch gerade zu Hause, dass natürlich auch im Aufbau nicht zu viel Zeit verlieren, ne? Sonst staffeln sie sich schnell wieder, ne? Dann darf auch nicht zu lange dauern, dass man schneller hinten rausspielen kann.
Das ist ein Punkt, der auch in Dortmund extrem aufgefallen ist, dass es eben diese Abkippbewegung von Gnase und dass es dann aber oft zu lange gedauert hat, bis, das hat man auch gegen Unterhaching im Heimspiel schon gesehen, dass es oft zu lange gedauert hat, bis ja, bis der Ball dann aus der letzten Kette ins Mittelfeld oder bis ganz nach vorne gespielt wurde. Das ist ein Thema, glaube ich, dass das Trainerteam auf jeden Fall noch anpacken muss, wenn man diese Formation weiter durchziehen will.
Ich habe auch deswegen ein bisschen gefragt, weil wir haben, ist ja kein Geheimnis, haben ein bisschen über das Gegentor diskutiert in der Redaktion auch am Montag, wie es zustande kommt. Klar, vorher ein Ballverlust, das hat jeder gesehen, aber dann ist halt Dave auch relativ weit hinten, nämlich in der Kette. Das heißt, der Dortmunder kann relativ lange ungestört laufen. Tesche ist dann halt, kommt dann auch nicht mehr dran und dann spielt er einen einfachen Pass und der Kollege ist durch. Wäre es dann nicht besser, wenn Gnase halt da steht, wo er eigentlich im vergangenen Jahr die ganze Zeit war, nämlich halt auf der 6, um da halt dazwischen zu hauen, notfalls mit einem Foul?
Ja, das hat ja auch was mit Spielphilosophie zu tun. Wenn du nur nach hinten denkst, wenn du nur sagst, ey, wir müssen absichern, okay, dann ist das eine Variante zu sagen, wir dürfen nichts auflösen und müssen immer die Mitte stärken. Gut, Dave ist noch in der Mitte, aber halt tatsächlich im Falle des Ballverlustes vielleicht dann ein paar Meter zu weit hinten, sodass die Innenverteidiger nicht mehr reinrücken können. So ein Ballverlust tut immer weh, also egal in welcher Formation. Deswegen ist das jetzt müßig, wahrscheinlich darüber zu diskutieren. Ich glaube insgesamt, und das zieht sich vielleicht durch alle Spiele, müssen sie die Mitte des Spiels, das Zentrum, sowohl nach hinten als nach vorne noch besser bespielen. Den Ball nach vorne buxieren durch die Sechser, die Achter, das fällt noch etwas schwer. Und natürlich muss da im Umkehrschluss auch den Laden da zuhalten.
Es ist natürlich durch diese Formation mit Dave hinten, hast du natürlich dann am Ende auch nur noch zwei Spieler im Zentrum. In Dortmund waren es Kayo und, also von Beginn an Kayo und Tesche. Dann nach Kayos Auswechslung verletzungsbedingt ist Laske reingerückt. Das ist natürlich auch ein Aspekt in dem Zusammenhang. Viele genau. Gegner spielen, keine Ahnung, 4-2-3-1, 4-3-3 und dann hast du nominell drei Spieler im Zentrum. Die nimmt sich der VfL sozusagen gerade so ein bisschen selbst. Mit dieser Formation.
Genau. Deswegen so, was könnte denn der Grund sein? Seht ihr denn es im Kader begründet tatsächlich, wenn man den Blick mal irgendwie so weiter, dass man jetzt versucht, auf diese Dreierkette zu setzen? Weil, also ich sag mal so, die Innenverteidigung war doch jetzt in der vergangenen Zweitligasaison eigentlich nicht das Problem. Die war ja schon stabil, wobei jetzt natürlich sich in den ersten Spielen einiges auch durcheinander geschmissen hat dort.
Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt, wir haben das ja alle mitbekommen, dass gewisse Unruhe war. Gerade auch eine wichtige Person, finde ich, mit Giamfi in der Innenverteidigung. Geht er nun, bleibt er. Und dass du da, sag ich mal, auch als Trainer sicherlich nicht so die Ruhe reinkriegst. Ne? Was passiert da jetzt? Ne? Und deswegen ist es ja auch gut, dass es jetzt so ist, dass er da bleibt. Für mich ein ganz wichtiger Spieler. Wenn er seine Qualitäten abruft, ne, weil er die Schnelligkeit einfach hat und dann auch aus der Defensive schnell überbrücken kann ins Mittelfeld oder in den einzelnen Positionen dort. Ne. Und da wurde ja am Anfang auch hin und her geschoben. Letztes Spiel hat er ihn gar nicht gebracht gegen Unterhaching. Das sind auch Sachen internas, die wir eigentlich gar nicht beurteilen können, auch nicht mitkriegen, weil wir nicht jeden Tag beim Training oder in der Mannschaft drin sitzen. Das muss vor Ort, müssen die entscheidenden Personen auch selber dort herbringen. Und das ist aber richtig so. Aber ich denke mal, jetzt auf Dauer ist es sicherlich ein wichtiger Punkt in der Abwehr, in der Viererkette oder auch Dreierkette, weil er auch eine gewisse Geschwindigkeit hat, aus meiner Sicht her. Bei Giamfi. Und ich hoffe jetzt, dass er jetzt erstmal seinen Wechselwunsch aus dem Kopf kriegt und dass er weiß, hier hat lila weiße Farben an und jetzt geht's hier weiter nach vorne. Ne?
Aber das ist ja, also das ist ein spannender Punkt. Du hast ja jahrelange Manager-Erfahrung. Wie geht man mit so einem Spieler um, der sagt, ich weiß nicht mehr so ganz genau, ob ich hier so richtig bin. Wie packt man den an, damit der vielleicht wieder ja, alles gibt für den VfL.
Ja, ich denke, das wird darauf kommen. Ich meine, man muss den Spieler auch verstehen. Ne? Der Berater, der wird ihn alle Tage anrufen, sagen, Mensch, ich habe da ein Gespräch, hier ein Gespräch. Tommy weiß es sicherlich am besten, weil er auch immer sehr gefragt war. Ne? Und ja, ist ja so. Ne? Aber entscheidend ist dann natürlich Person, wo man sagt, so, pass mal auf, du wirst aber hier vom VfL bezahlt. Und du bist so Spieler bei uns. und ich warte von dir oder der Berater soll mal zu mir ins Büro kommen. So war es bei mir früher. Habe ich gesagt, so, hier ist eine Deadline, dann und dann, da sind auch die Zahlen, okay. Und danach ist Schluss. Da musst du dich entscheiden. So, und ansonsten, wenn das nicht so ist, dann kannst du auch noch mal ein Vierteljahr warten. Da muss man auch ein bisschen Druck hintersetzen, weil du kannst nicht nur den Druck von der anderen Seite annehmen. Dafür ist der VfL zu wichtig. Wir sind alle, die einzelnen Personen haben für den VfL gearbeitet. Und das beziehe ich auf den Spieler, das beziehe ich auf den Trainer und jeder vom Vorstand. Es geht einfach nur um den VfL Osnabrück. Das muss man einfach so sehen. Und ich meine, das sind alles junge Spieler. Ne? Da muss man sich vernünftig an den Tisch setzen und sagen, pass auf, so und so geht es nicht.
Mhm. Deadline ist vielleicht ein spannendes Thema. Das haben wir zumindest nicht mitgekriegt, dass es da in dem Transfersommer was gab.
Philipp Kaufmann hat auch mal bei uns im Interview gesagt, dass Spieler bei ihm nie ein Preisschild bekommen werden. Zumindest ist das die öffentliche Ansage. Ob das dann intern anders ist, das können wir nicht beurteilen. Aber ja. Insofern, Lothar, hast du uns mal erzählt, Spieler XY kann für 500.000 gehen?
Nein. Also das, wie gesagt, das muss der Berater, der weiß es dann, ne? Und der Verein, der Interesse zeigt, ja, dass man sich dort unterhält. Das waren oft genug die Gespräche. Ne? Und man kann sich ja vorstellen, so jetzt nicht, weil Tommy hier sitzt, aber Tommy damals in der zweiten Liga hat gesendet.
Mhm.
Ne? Und dass so einer natürlich interessant ist für St. Pauli und für alle anderen Vereine, ist doch klar. Ne? Und ja, dann, gut, Tommys Berater kannte ich auch ganz gut, ne? Ist ja leider schon verstorben, aber wir haben damals auch Glück gehabt in der Phase, dass Tommy zu uns gekommen ist in diesem Dreierpack damals mit Feldhoff, Tommy und Nuri. Und Nuri, ja. Wobei ich sagen muss, wir haben also dort ein Sturmduo gehabt. Ne? Da haben sich andere die Finger nachgeleckt. Das muss man einfach mal so sagen. Da haben wir auch das Glück gehabt dort. Mhm. Ja, in Verbindung damals von Uerdingen mit Pele und Tommy. Wir haben uns damals auf der Raststätte getroffen, ne? Ja, und dann ist das zum Glück so gekommen. Und das ist für beide eine Win-Win-Situation. Tommy ist super verheiratet hier, hat eine tolle Familie, fühlt sich hier wohl, war alles richtig, ne? Oder Tommy?
Ja. Ich wollte gerade den Raum verlassen, aber sonst wäre ich nicht so lange hier, auch in Osnabrück. Da sind schon ganz, ganz viele Steinchen zusammengekommen.
Ja.
Und ich bin auch sehr gerne hier und ihr kriegt mich auch nicht mehr weg.
Ja, und das ist auch gut so. Und deswegen hoffe ich, um das mal abzuschließen, dass wir sind froh, oder ich kann nur immer sagen, wir sind froh, Osnabrück, ich persönlich, dass wir diese Spieler, die diese Erfahrungswerte haben, dass wir die hier in Osnabrück haben. Und ich kann dem VfL immer nur raten, auch mal Erfahrung auch da nochmal zu ziehen. Mhm. Weil die haben Erfahrungswerte, ja, die kann der eine oder andere gar nicht haben.
Also in den Verein reinzuholen.
Ja, das ist mal reinzuheuern, ne? Und das ist sehr wichtig. Das ist der VfL. Ne?
Jetzt ist es ja ganz spannend, dass die private Perspektive da jetzt auch, dass du sie aufgemacht hast, hat ja bei Erik Engelhardt ganz offensichtlich auch eine Rolle gespielt, dass er jetzt hier geblieben ist. Ist ja dann auch oft so, wo man dann als Manager oder Sportgeschäftsführer dann eigentlich, das hat man ja nicht im Griff, dass da ein zweites Kind kommt, aber wenn es dann passiert, dass man dann sagt so, jo, okay, geil, also das spielt uns jetzt natürlich in die Karten.
Ja.
Jetzt wird man abwarten müssen, ob es bei Max funktioniert. Klar, das müssen wir jetzt alle gucken. Tommy, vielleicht kannst du aus deiner Sicht auch mal so ein bisschen berichten, wie ist es denn als Spieler, wenn dann so ein Sommer ist, ein bisschen unklar ist, wie es weitergeht. Man spürt, okay, da ziehen schon ein paar, weil es gibt Interesse. Man überlegt ja auch selber, wo man bleibt, ist ja klar. Weil wir schon den Eindruck hatten, Erik hat das schon beschäftigt, auch was seine Trainingsleistung angeht. Ne? Wie gesagt, gar kein Vorwurf, weil ich glaube, das ist einfach menschlich. Erklär mal, wie das ist.
Ja, wobei, das will ich durchaus genauso bestätigen, dass wir sind alle Menschen, wir sind alle, wir haben alle Gedanken, wir sind auch durchaus sensibel, wie jeder andere Mensch auch und hat dann auch mit zu Hause, genau, ich glaube, dass Erik, der hat ja, sage ich jetzt einfach mal so, auch keinen ganz einfachen Start hier, wollte, glaube ich, dann irgendwie nach ein paar Wochen, hat überlegt, Mensch, muss ich doch wieder zurück und passt noch nicht so ganz und dann ist er aber ziemlich schnell durchgestartet und bleibt auch zum Glück hier, ich glaube, das ist für den VfL sehr, sehr wichtig und letztlich für ihn und Familie eben auch. Wenn du in so einer Situation bist, und Lothar, ich gebe dir da absolut recht, da will ich dem Spieler auch nicht den großen Vorwurf machen, weil der hat jetzt ein Alter, wo er sich hier sehr gut präsentiert hat, 2 Jahre, also Champion nenne ich jetzt mal auch, dass er jetzt nochmal versucht, vielleicht den einen oder anderen Weg nach oben zu finden und dann gibt es den Berater und dann gibt es noch ein paar andere, die in Floh ins Ohr sitzen. da ist das nicht so ganz einfach zu sagen, nö, ich spiele jetzt hier meinen Lebtag weiter, weil du willst ja irgendwie so weit hoch, wie es nur möglich ist, kommen. Im Umkehrschluss, jetzt, wo die Deadline rum ist, das Transferfenster zu, ich glaube, jetzt gilt es wirklich ganz wichtig, diese Jungs wieder reinzugliedern. Das wird vielleicht auch 2-3 Wochen dauern. Die werden jetzt nicht auf den Knopf drücken und sind sofort wieder da. Aber die brauchen wir. Das ist die Achse, die der VfL benötigt. Ganz vorne Erik, hinten Jemfi, Eule, wer auch immer. Wir haben noch 2-3 Jungs, die es jetzt richtig gut gemacht haben. Karadimir beispielsweise. Da gilt es jetzt, eine wirklich starke Formation zu finden. Die Jungs, wie gesagt, finde ich, haben wir. Wie hat der VfL aktuell? Ob der Kopf gerade 100% schon wieder da ist, weiß ich nicht. Aber da gilt es, wieder hinzukommen.
Lass ruhig kurz über Jed reden. Im gegen Unterhaching in der einen Situation nicht so glücklich ausgesehen, wo er dann den Ball verliert. Jetzt in Dortmund ganz offensichtlich ein gutes Spiel gemacht, so wie ihr ihn gesehen habt. Ist das einer, der wirklich so einen Weg wie Timo Beermann gehen kann? Traut ihr ihm das zu?
Ja, warum nicht? Absolut. Ich meine, wir kennen ja alle Eule, wie er war. Er hatte ja am Anfang auch seine Probleme dort, was Spielaufbau, Technik betraf. Herz hatte Eule immer, ja, und hat dadurch, durch seinen Einsatz und Herz, hat er sich dann ja auch zu dem Spieler gemacht, was er heute ist. So, und bei ihm, bei dem Jungen, sehe ich das auch. Der hat einen super Körper, hat eine gewisse Schnelligkeit, ne, ist im Kopf klar. Ich habe zwar nur 2-3 Sätze mal mit ihm gesprochen, aber ich denke, was man hört aus dem ganzen Umfeld, auch wie er sich in Meppen dort hergebracht das ganze Jahr, finde ich das richtig gut. Und warum soll er es nicht machen? Voraussetzungen hat er auf jeden Fall.
Ich finde, er spielt, wenn man ihm zuschaut, fast ein bisschen locker für einen Innenverteidiger, oder? Also so ein bisschen dieses, technisch bin ich ja eigentlich ganz gut und ne, schnell bin ich auch. Also ne, das regelt sich schon irgendwie alles hier. Also so dieser Megabiss, erinnert mich ein bisschen fast an Traoré in seiner ersten Zeit hier, wo er auch noch ein bisschen so, ja, Zweikampf brauche ich eigentlich gar nicht. Täuscht das? Also seht ihr das genauso?
Manchmal sieht das auch anders aus, als es wirklich ist. Und auf der anderen Seite ist so eine gewisse Lockerheit, finde ich auch gut, gerade bei den jungen Burschen, die dann da reingeschmissen werden. Also auch da Hut ab vom Trainerteam, dass sie sagen, ey, wir gehen das in Klammern Risiko ein, weil es ist ja für einen Trainer immer ein bisschen einfacher, auf Erfahrung zu setzen. Dann meckert keiner groß draußen. Aber wenn du dann sagst, nee, komm, der Junge, der hat sich's verdient. Wir sehen da in ihm eine große Chance. Und der darf dann auch mal 1-2 Fehler machen. Das müssen auch wir ihm alle zugestehen draußen, die dann zugucken in dem Moment. Dann hilft das einer Entwicklung, dann hilft das dem Jungen. Und wie gesagt, hoffentlich behält er sich diese Lockerheit. Mag sein, dass man dann vielleicht auch mal irgendwie zu locker ist, aber der wird schon seinen Weg finden. Besser, als wenn er zu verkrampft reingeht.
Ich könnte mir vorstellen, ja, dass dieser Eindruck auch so ein bisschen daher kommt. Also er ist ein Typ, glaube ich, der in der Jugend selten so körperlich gefordert war, wie es jetzt ist. Und dass das immer noch ein Anpassungsprozess immer noch an den Herrenfußball ist. Ne? Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, definitiv. Da war er schon immer so mit einer der Größten. Aber gut, wenn wir dann ein bisschen, was so die Innenverteidigung angeht, einen Strich drunter machen, da kann man ja sagen, VfL eigentlich gut aufgestellt. Ne? Da haben wir Beermann, super Erfahrung, mit Karademir ein vielversprechendes Talent. Jemfi bleibt jetzt, wissen wir alle, was er kann. Da geht es halt darum, dass er im Kopf klarkommt. Und dann haben wir über Niklas Wiemann noch gar nicht gesprochen, den man ja auch immer reinschmeißen kann.
Absolut. Sehr torgefährlich bei Standardsituationen. Ne, und hat er ja immer bewiesen, wenn er reingekommen ist auch und kann das auch abliefern.
Wie habt ihr die Nummer mit ihm als Linksverteidiger gesehen im ersten Spiel in Sandhausen?
Ja, ich sag, wenn ich das sagen, als Außenstehender auswärts, finde ich, ist das ja alles dann noch okay, aber er ist ja dann auch gefährlich über die Einwürfe hinten links gekommen, aber zu Hause, aber das ist jetzt meine Meinung, ne? die muss ja nicht stimmen, aber zu Hause, sage ich mir immer, brauchst du in der Außenverteidigung auch Kreativleute, die in der Lage sind, ja, über den Flügel mal im Wechsel zu gehen oder auch für den Stürmer auch mal passend von der Außenlinie auch irgendwo was reinzubringen, sei es flach, vorne, ersten Pfosten oder was weiß ich, das weiß Tommy besser. So, und diesen Schwung über den Flügel zu marschieren, sehe ich persönlich bei ihm nicht so. Ich sehe ihn dann lieber in einer anderen Position, in der Mitte oder in der Defensive, wo er dann aus Standardsituationen mehr nach vorne kommt. Aber wie gesagt, das müssen die Trainer und müssen selber dort entscheiden. Also so sehe ich ihn.
Das Experiment scheint ja auch inzwischen beendet zu sein. Konü hat sich jetzt in den letzten Wochen da festgespielt. Wie habt ihr ihn bislang gesehen? Also mein persönlicher Eindruck ist, wie gesagt, er spielt sich deutlich fest und hat durchaus auch dieses kreative Element, was du gerade angesprochen hast, Luther.
Ich finde auch. Ich habe ja, wie gesagt, zu Hause auch, dass er gerade zu Hause auch gegen Freiburg und so, dass er sich gesteigert hat. Mhm. Dort auch in der Offensive, im Passspiel und vor allen Dingen auch in der Defensive, dass er aus meiner Sicht her besser stand als in den ersten beiden Spielen, hat er die innere Seite zugemacht. Mhm. Da war er schon von der Deckungsweise ein bisschen problematisch gegen Aue. Da waren schon ein paar Fehler drin, aber das sehe ich genauso wie du auch. Also der Junge hat einen guten linken Fuß und hat sich peu à peu gesteigert. Man muss ihm ja auch, ist ja auch ein junger Spieler, auch die Zeit geben dort. Ne?
Und der hat so ein bisschen das Herz, Tommy, oder für so einen Brückenspieler. Also ne, der ist jetzt nicht irgendwie körperlich ein Riese, aber der strahlt ja was aus, wenn er dann in den Zweikampf geht.
Ja, auf jeden Fall. Er hat den Zug nach vorne.
Ja.
Der macht Meter, das ist vielleicht genau das, was man Niklas Niewiemann in dem Moment nicht vorwerfen darf, weil ich sehe den auch als Zentrumspieler. Ich glaube, er sich am liebsten auch, da fühlt er sich am wohlsten, ob es die Sechs ist oder in der Innenverteidigung.
Ja, hat auch gesagt bei uns im Interview schon. Ja.
Genau, hatte ich jetzt so gar nicht gehört, aber wie gesagt, alles gut. Manchmal gibt es so Experimente, Höwedes irgendwie, da ist Weltmeister geworden und ist eigentlich auch kein Außenbahnspieler, aber dann klappt das schon mal für den Moment. Genau, und Konü zum Beispiel ist auch einer, der ist jetzt gerade gekommen, der muss auch erstmal verstehen, was ist an der Brücke gefordert. Das hat er, glaube ich, schon drin. Da muss er gar nicht sich groß umstellen, aber was will der Trainer genau? Was ist, wenn Eule neben mir steht oder vielleicht doch ein anderer Verteidiger? Was will der Sechser? Wie stehen die? Also da sind es jetzt erst ein paar Spiele und ich glaube, aber das Potenzial sehe ich bei dem Jungen auf jeden Fall.
Mhm. Wenn wir auf die andere Seite gucken, würdet ihr mir zustimmen, dass das momentan so eine Position ist, wo, formulieren wir es positiv, auf jeden Fall noch Luft nach oben ist jetzt gerade? Weil Bashi Aydini vielleicht momentan nicht so viel Schlaf kriegt, wie es vielleicht bräuchte, ebenfalls Vater geworden für kurzem. Und Leon Semic halt auch noch ein bisschen braucht, um auf Level zu kommen. Ne, gute Ansätze, aber jetzt gegen Dortmund ja auch ausgewechselt in der Pause. Nicht zu Unrecht, wenn man es wohl euren Berichten glauben darf. Also da geht noch was, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, als er reingekommen ist für Bashi, das war gegen Aue, glaube ich, ne?
Das erste Mal.
Fand ich, hatte super Ansätze auch gehabt dort. Ne? Und Bashi, also wir kennen Bashi alle, ist ein super Typ. Und da sage ich mal, man muss ihn zur Seite nehmen, was ist los? Ne? Kann ja durchaus sein, dass es vielleicht durch die Geburt oder sei es um Schlaf oder ich weiß es nicht, oder sich Gedanken macht. Aber es ist noch lange Zeit. Wir wissen alle, was er kann. Ja, und was er nicht kann, will ich gar nicht besprechen hier, ne? Aber was er kann, so, und das ist für die Seite auf jeden Fall für die dritte Liga passend alles. Ne? Aber wie gesagt, man muss dazu sagen, dass es gegen Aue wirklich schlecht war. Aber wir kennen ihn lange genug und er ist ein sehr, sehr sensibler Spieler, ne? Und der alles für den, das kann ich hier sagen, der alles für den Club gibt. Und deswegen muss man ihn wieder dahin führen und sagen, so, manchmal braucht ein Spieler auch eine kleine Umarmung, der andere braucht mal einen Schlag im Nacken. So, und das muss man jetzt rausfinden, was mit ihm los ist. Und dann wird das auch wieder laufen über seine Seite.
Mhm. Wenn man es nominell sieht, zwei Positionen, also Außenverteidiger links, Außenverteidiger rechts, eigentlich nur drei Jungs, ne, wie man rausnimmt.
Wenn man auch Felix Langer mal rausnimmt, der ja mit trainiert, aber nicht in den Spieltagskader oder nicht im Spieltagskader stattfinden soll, weil er bei der U19 Spielpraxis sammelt. Ja. Mhm. Genau.
Reicht das denn? Oder seht ihr, weil bis zuletzt hat Kaufmann ja gesagt, ja, Außenverteidiger, gucken wir schon noch mal ein bisschen.
Ja, muss aber dann auch immer passen. Ne? Ich denke schon, dass er, dass die Jungs geguckt haben. Und da gibt es aber verschiedene Varianten. Entweder ist der Spieler zu teuer oder vielleicht doch nicht derjenige, den du haben willst. Und dann sehe ich es auch als sinnvoll an, zu sagen, okay, dann lassen wir es, bevor wir uns einfach den Kader noch da voll basteln und noch ein paar Euro rausknallen. Und dann, ja, dann ist das halt einfach auch sinnlos, einfach nur aufzufüllen, wenn du eh weißt, der ist es nicht, den will ich gar nicht unbedingt. Dann muss man vielleicht auch mal ein Stück weit auf Risiko gehen, aber ich glaube, der Kader ist groß genug. Und wenn dann mal Niklas aushilft oder sich jemand anders da vielleicht sogar mal hervortut, manchmal entwickeln sich ja auch so Positionen neu, Ich glaube schon, dass da ausreichend Potenzial ist, um so eine Position zuzukriegen.
Ich finde auch, da nochmal zurück, diese Position. Bei links ist es noch ein bisschen problematischer mit dem Linksfuß, aber rechte defensiv Außenseite. Ne? So, da habe ich immer früher gesagt, die müssen wir selber aus unserer Jugend ausbilden. Weil ich finde immer, das ist eine Position, die kannst du erlernen. Ja, du hast also die Seite nur, Innenseite, die musst du versuchen zuzumachen, das muss er lernen. Die Außenseite ist schon die Außenlinie und da musst du das Gespür finden, wo ich dann mal in die Offensive, wo ich marschieren kann und auch einen Charakter finden, der auch mal einen Weg macht über die Außenseite, ohne den Ball zu bekommen, ohne die Chance, den Ball zu machen, um die Seite auch mal mit aufzureißen. Wir haben mit Omar Traoré das Gleiche gehabt dort, ne? Omar, wenn wir uns ja, wir treffen uns öfters mal, ne, in der Stadt, wenn er hier ist. Und ja, ich habe damals immer mal zu ihm gesagt, Oma, weißt du, was dir fehlt? Nee, er sagte, was ist da? Waren wir beim Italiener Mittag? Ich sagte, die Flanke. Die Flanke. Du flankst noch aus dem Halbfeld, da sagt jeder Torwart Dankeschön. Aber du musst dich mit dem Stürmer absprechen, sage ich mal, wenn ich hier einen Tommy Reichenberg, dann sagt er zum Außenverteidiger, wenn der bis zur Außenlinie kommt, ich will den auf den ersten Pfosten haben. Und dann versucht das auch zu ziehen, dann muss eine Absprache kommen. Und das sind alles so Komponenten, die du dir erlernen kannst. Ja? Mhm. Und ich habe früher auch schon selber auch die Position gespielt, weil ich habe damals schon zu Daniel Thun gesagt, ich sage, Mensch, da braucht mir keiner erzählen, die Position ist nicht so schwer, weil ich selber spielen muss. Ich sage, das ist kein Stürmer oder Mittelfeldspieler, oder kreativ. Ne? Ich sage, das müssen wir doch erarbeiten können. Ja. Und deswegen sehe ich das auch wie Tommy. Und zum anderen ist es ja heutzutage, spielen sie mal mit Dreierkette, ne, dann kannst du einen mehr weiter vorschieben und, dann kommt die Fünferkette. Also das müsste machbar sein auf der Seite.
Zumal wir einen vergessen haben, der es ja auch schon gespielt hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch gerade sagen wolltest.
Genau.
Niklas Niehoff hat ja als Rechtsverteidiger seine Einsatzminuten dann auch gehabt, wenn sie dann ein bisschen hin und her geschoben haben und ausgewechselt haben.
Jetzt, was ja auch jetzt geht. Zuletzt auch in Dortmund in der zweiten Halbzeit hat er das gut gemacht. Also das ist auch vielleicht ein Modell für die Zukunft. Ich werde gleich mit ihm mal drüber sprechen.
Baschi ist ja auch, kam ja auch von der Offensivseite. Oder wenn wir damals sehen, als wir Sangaré hatten, ja, hatte ich von Fortuna Düsseldorf und der war, den hatte ich geholt auf der vorderen Offensivseite, ja, vorne rechts. Dann hatte ich mal ein Gespräch mit ihm und habe ihn gefragt, ob er sich auch vorstellen könnte, dass er mal eine Position tiefer spielt. Der hat mich angeguckt, dass wenn das eine Höchststrafe wäre, weißt du, als Stürmer auch mal hinten ran zu werden. Ich sage, aber überleg dir das mal, weil wenn du aus der Position 3-4 Tore oder ein paar Flanken machst, dann bist du aber mal ganz weit vorne.
Ja, dann will ich jeder auf einmal.
Und, so, ist auch gekommen. Und dadurch ist er sogar Nationalspieler geworden dort. Ne?
Genau.
Hat Joe ihn dann da hingebracht. Deswegen, die Position ist sicherlich erlernbar.
Okay. Gucken wir auf eine andere Position, wo wir, glaube ich, alle am Tisch der Meinung sind, da ist der VfL ja zumindest irgendwie nominell und von den Profilen so gut aufgestellt wie eigentlich schon ewig nicht mehr Mittelstürmer. Tommy, deine Position. Letztes Jahr war da Erik und gefühlt sonst wenig bis nichts. Die Jahre davor auch. Gerade was so diese Jungs angeht, die vielleicht noch ein bisschen größer sind als du, auch nicht so furchtbar viel. Aber jetzt sind da ja richtige Kanten am Start mit Schwarz und auch dem Müller noch zusätzlich zu Erik. Also da ist ja eigentlich jetzt fast schon ein Punkt, wo du sagen musst, reicht es denn eigentlich nur mit einem zentralen Stürmer zu spielen?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!